Eines der generellen Ziele und Hauptziele und Ausrichtungen unseres Podcasts ist es, die Bibel zu erklären und die Bibel richtig nahbar zu machen und zu erklären. Und Grund dafür ist 2. Timotheus, also unter anderem 2. Timotheus 3, Vers 16, da steht nämlich: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Und deswegen hat die Gemeindeleitung und wir zusammen haben uns vorgenommen, wir wollen den Podcast machen, um das Wort Gottes nahbarer zu machen, um das Wort Gottes zu erklären. Das ist der Grund, warum wir hier jede Woche predigen, weil wir glauben, dass das Wort Gottes richtig Veränderung schenken kann. Und was das bewirken kann und was das alles verändern kann, das sehen wir heute. Wir werden heute nicht die Bibel auseinandernehmen, aber wir werden heute gucken, was das Wort Gottes mit Leben von Menschen machen kann. Und deswegen bist du heute hier, Alex. Ich finde richtig schön, dass du da bist. Und Ziel ist heute einfach zu sehen, wie Gott Menschen verändert und was er für Zeugnisse einfach schenkt an Menschen, die ihn einfach kennenlernen und neu kennenlernen. Muss aber dazu später noch mehr. Moin, Alex, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Und ach so, David ist auch da, natürlich, ne?
Moin.
David ist auch da. Klasse,
Ja, cool,
gerne.
dass ich dabei sein darf. Ja, da sind wir eigentlich auch schon mittendrin. Also Naba ist vor allem ein Zeugnis, das erzählt, was Jesus in einem Leben gemacht hat. Und ja, Alex, wie alt bist du?
48.
Heftig, da kannst du richtig viel bestimmt aus deinem Leben erzählen, was auch den Zuhörern voll helfen wird. Und ja, wir sind gespannt. Du bist nicht in Deutschland aufgewachsen, ist das richtig?
Das ist richtig. Ich bin in Kirgisistan geboren.
Wie war deine Kindheit in Kirgisistan so?
Es war eine sehr glückliche Kindheit. Es war eine andere Kindheit als bei meinen Kindern. Es war eine helle, farbenfrohe Kindheit. Gehörte alles dazu. Zerrissene Hosen,
Heute auch wieder.
lange Ohren von Vater gezogen, weil halt wie die Kinder sind.
Ja, cool. Was war denn so deine Lieblingsbeschäftigung als Kind? Womit hast du so deine Zeit vertrieben?
Kann ich euch erzählen. Ich habe sehr gerne Schiffe gebaut. Wir haben hinten so einen kleinen Schuppen gehabt und mein Vater, der hatte da sehr viel Holz gehabt. Die kleinen Brettchen, die waren eigentlich dazu gedacht, dass man die Kisten baut. Und irgendwie, wir haben das Haus gekauft und der Vorbesitzer hat das Ganze da gelassen. Und wir hatten so eine ganz große Wanne im Garten stehen gehabt, wo man eigentlich Mörtel macht. Und ich habe Wasser reingemacht und ich war so 10, 11. Und ich habe Schiffe angefangen zu bauen. Ganz wild.
Hast du davon noch welche heute bei dir zu Hause? Oder? Oh, schade, ey. Die würde ich echt gerne sehen.
Du, das war so Bretter zu schneiden, dann irgendwie so mit ein paar Nägeln irgendwas, auch mal Versuche mit Segeln. Ich weiß nun ganz genau, irgendwann waren so viele Schiffe, dass mein Vater sagte:
Die müssen weg.
Kind, Freitag ist Banja und die kommen alle in den
Nein.
Ofen, ey.
Oh, jetzt auf.
Weil der ganze
Rettungsbanja.
Garten und Schuppen war alles voll mit Schiffen.
Hast du den Schiffen hinterher getraut oder die Banja
Überhaupt nicht,
genossen?
ich fing von
Ja.
vorne an.
Ja, okay. Sehr gut. Boah. Habt ihr so eine eigene Banja gehabt?
Ja.
Oh, heftig. Und dann so mit Birkenzweigen oder.
Diese Banja, die hat ja nicht nur Schiffe gesehen, die hat auch meine Geige irgendwann mal gesehen.
Deine Geige.
Meine Geige. Ich ging tatsächlich Musikschule. Eltern wollten so. In dem Alter, denke ich mal, wird einem nicht so bewusst. Meine Geigenlehrerin war super, was so das Musik anging, ne? Die war einfach auf der Höhe. So das Menschliche. Die hat mich mit dem Geigenbogen immer wieder verprügelt, wenn ich falsch gespielt habe. Ja, jetzt nicht so doll, ne, aber schon so. Und irgendwann haben meine Eltern wahrscheinlich gemerkt, dass es für mich zu viel war. Und dann haben die gesagt, du kannst die Musikschule lassen. Und mein erster Gedanke war, da sagen die jetzt, vielleicht sieht das morgen anders aus. Ich
Morgen
packe
steht so ein
meinen
Akkordeon vor der Tür.
Geigenkoffer, Noten, und in Offen, wo mein Vater das später gesehen hat. Das war so viel Entsetzen in seinen Augen. Und er sagte, Junge, das war ein Monatslohn. War mir überhaupt nicht bewusst damals. Ne? Und ich habe nur gesagt, Papa, ich dachte, du überlegst es dir anders. Ich will nie wieder Musikschule gehen. Heute bereue ich es zutiefst.
Ja.
Ich kann von jedem ein bisschen was spielen, aber im Endeffekt kann ich gar nichts.
Ja, Saxophon habe ich gehört, dass du
ich habe tatsächlich kannst, damit ne? angefangen. Also cool. Unser Jan hatte Gitarrenunterricht, Leane auch. Melina war da nicht so zu begeistern. Und irgendwann habe ich meinen Kumpel getroffen und der war mehrere Jahre in der Schweiz. Und dann hat er mir erzählt, ja, ich mache jetzt Saxophonunterricht. Und Saxophon, das war so für mich immer so, ja, so das Unerreichbare, so weißt du. In gewissen Kreisen hieß es auch, ein Saxophon gehört nicht in Gemeinde. So bin ich aufgewachsen. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, hey Dennis, nimm mich doch mal mit. Und dann waren wir da beim Musiklehrer. Ich habe mir das Ganze angeguckt und der Musiklehrer sagt, ich habe gehört, du willst Saxophon lernen. Ich sage, ja, ich kann ein bisschen Noten lesen, dies, jenes. Sagt er, für Musik ist es nie zu spät. Mhm. Mit welchen Zielen verfolgst du das Ganze? Ich habe gesagt, ich will erstmal keine großen Ziele setzen, so klein, ne? Erstmal lernen. Wer weiß, vielleicht spiele ich irgendwann mal im Orchester. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber es macht Spaß.
Ja, wir waren letztens in Osnabrück mit den Jungs unterwegs und da war im Schloss so eine Probe von einem Orchester und da war eine Saxophon, so Solospielerin. Ich weiß nicht, ob das so das richtige Fachwort ist. Ich, ja, Eduard kann mich ja korrigieren. Ach nee, Entschuldigung, Eugen kann mich korrigieren.
Eduard aber bestimmt auch.
Aber ja, alle sehr begabt. Und das war richtig heftig. Die hat da so ein heftiges Solo rausgehauen und das Orchester war eigentlich nur so zum Begleiten irgendwie im Hintergrund da. Das war krass.
Also als Kind, also wie ich anhört, schon in voller Berührung mit dem Glauben gewesen. Ne? Also
absolut. Also von klein auf, ich ging damals noch nicht zur Schule, aber ich war schon mit der Jugend unterwegs für Anspiele und so. Ne?
Mhm.
Von klein auf behutsam aufgewachsen. Gläubiges Elternhaus, Kinderstunde, das ganze Programm. Bis wir nach Deutschland kamen. Jugend, irgendwann so Zeit der Taufe. Und wenn ich heute so das Ganze rückwirkend betrachte, als erstes möchte ich betonen, das waren alles meine Entscheidungen. Da hat irgendwie keiner ist dran schuld, warum mein Leben so verlaufen war. Aber ich glaube, ich habe mehr die Religion ausgelebt. Dieses, das gehört sich so. Warum ist es so? Weil es so ist. Ich denke mal, meine Eltern, ich denke nicht, ich bin davon fest überzeugt, meine Eltern, die haben ihr Bestes gegeben. Auch so was Glaubensleben angeht. Nur irgendwann war bei mir im Leben so der Moment, ich habe mich gesehen heute in Rudis Predigt, wo er sagte, die und die Menschen haben mir das angetan, das zählt nicht. Oder die und die Menschen haben mich dazu verleitet, weil ich so bin, zählt auch nicht. Irgendwann bin ich einfach zusammengebrochen. Ich konnte dieses, den ganzen werksgerechten Dingen nicht standhalten. Und irgendwann habe ich einfach resigniert. Ich war, Gott hört meine Gebete nicht. In meinem Leben passiert nichts, die ganzen Christen um mich rum, das, was die alles machen, das geht ja gar nicht. Ich bin ein viel besserer Mensch und irgendwann bin ich einfach eingeknickt.
Wie alt warst du da ungefähr?
Ich war so Richtung 30 auf jeden Fall, sogar über 30. Leane war schon da. Wir waren in einer kleinen Gemeinde, wir haben mit meiner Frau Teenie gemacht. Die Gemeinde war klein und fehlten hier und da Mitarbeiter. Wir haben diesen Dienst von Herzen gemacht. Aber irgendwann kam so bei mir der Moment, wo es einfach nicht ging.
Mhm.
Und dann habe ich auf einen Schlag damit abgeschlossen mit dem Kapitel. Ich wollte keinen Besuch haben. Ich wollte keine Gespräche haben. Und das ging so die letzten, ja, gute 20 Jahre meines Lebens, 15 bis 20 Jahre.
Krass. Aber du sitzt ja heute hier.
Ich sitze heute hier.
Und ich kann mir aber vorstellen, dass man 15 Jahre ohne Gott lebt, aber irgendwie weiß, dass er da ist und man hat die ganze Prägung mitbekommen. Also wie stelle ich die Frage? Aber ich meine, wie schwer war das für dich? Es ist ja voll die Sache, den Stolz zu brechen wieder. Also bei der Bekehrung, bei mir war es so, ich war ziemlich jung, ich war 12 oder 13. Man muss ja zugeben, hey, ich liege falsch, Gott. Bitte vergib mir, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Und dann lebt man ab da weiter mit Gott. Das ist eine Sache von Gott höher stellen als man selbst. Also der Stolz wird gebrochen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das mit 45 deutlich, deutlich schwerer ist.
Absolut. Ich habe mich im Kindesalter bekehrt. Und das war eine bewusste Entscheidung. Weil ich kann mich ganz genau erinnern, das war ein Gottesdienst. Mein Vater hielt mich noch auf den Arm. Das heißt, ich war wahrscheinlich 5, 6, ich weiß es nicht. Gottesdienst war überfüllt. Und ich habe gesehen, wo die Menschen nach vorne gingen, haben sich hingekniet, haben geweint, sind aufgestanden, die hatten leuchtende Gesichter. Und ich wollte das haben. Das hat mich so nach vorne gezogen und ich sagte zu meinem Papa, Papa, ich will dahin, ich will beten. Vater lässt mich los, ich gehe nach vorne. Ich weiß nicht, was ich da in dem Alter gebetet habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da mit Gott zum ersten Mal in meinem Leben so richtig persönlich in Berührung gekommen bin.
Voll schön. Ich finde es voll stark, dass Gott einem so das ganze Leben trotzdem hinterhergegangen ist. Ne? Ich meine, du hast so irgendwie Enttäuschung erlebt und du hast irgendwie, also du meintest, du hast gedacht, Gott hört meine Gebete nicht, aber du hast als Kind ein Gebet gesprochen, was auch, also irgendwie, ich glaube, wir Erwachsene, wir denken manchmal, ja, was habe ich damals schon gebetet, aber Gott hat das, glaube ich, nicht so gedacht, sondern das, was man als Kind verstanden hat und zu Gott gebetet hat, das hat er einem auch, also das hat er ernst genommen, das finde ich richtig so liebend. Und er hat dich ja auch nicht in Ruhe gelassen. Also er ist dir trotzdem dein Leben lang nachgegangen und irgendwann hat er dich dann auch richtig persönlich nochmal angesprochen. Willst du einfach mal erzählen, wie es so kam, dass du wieder mit Gott irgendwie in Kontakt gekommen bist? Also du meintest, er hat deine Gebete nicht gehört, aber er hat sie gehört. Wie hat er das gemacht, Alex?
Ich habe mein Leben, also ich sag mal so, unsere Aussiedler. So, wir haben unsere Kultur, du bist 18, du machst deine Ausbildung, du bist 20, es ist Zeit für ein Mädchen, Zeit zum Heiraten, du bist 25, du hast ein Haus zu bauen und Kinder zu kriegen. Und was das anging, war ich damals, ich weiß nicht, ob ich das bewusst gemacht habe oder nicht bewusst habe, ich bin mit 27 Vater geworden, mit 24 habe ich geheiratet. Haus haben wir nicht gebaut, wollte ich nicht. Ich habe ein Haus, sehr viele Menschen verbinden ein Haus mit was Schönem und ich habe ein Haus verbunden, du bist an einen Ort gebunden. Mhm. Und irgendwie, das hat mich nicht so, ich weiß es nicht. Ja, irgendwann war die Zeit, wo ich der Gemeinde und Gott einen Rücken gekehrt habe. Ich habe versucht, mein Glaubensleben so wie ein Kartenhaus zusammenzubauen. Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Ich bin kein Mörder. Ich zahle meine Steuern. Ich versuche, ein guter Vater und ein guter Ehemann zu sein. Und ja, irgendwann sind wir nach Espelkamp gezogen. Wir wohnten in Minden. Und früher war da so, boah, Espelkamp, ein Dorf, nichts los, ich will raus. Ab einem gewissen Alter hast du gemerkt, hey, Espelkamp war voll toll. Alles ruhig, kein Stress, nicht so eine Großstadt. Minden war für mich Großstadt. Boah, ich bin damit nicht klargekommen. Und dann irgendwann sagte meine Frau, gut, lass uns nach Espelkamp ziehen. Ich bin davon fest überzeugt, das war Gottes Führung. Zu der Zeit verlieh ich meinen Job, weil ich mit meinem Chef mich so verkracht habe, wo ich einfach, ich will nicht auf Einzelheiten eingehen, aber ich bin einfach aus der Firma raus und Tür zu, fertig. Ich habe in der Altenpflege gearbeitet. Danach haben wir noch Urlaub gemacht und dann habe ich angefangen, ja, wir wollten sowieso ein größeres Haus zur Miete haben oder eine Wohnung. Und meine Frau sagt, gut, du willst nach Espelkamp, such ein Haus, jedes Kind soll ein Zimmer haben, plus einen Garten. Und ich dachte, in Espelkamp, ja, nee, ist klar. Ich setze mich an den PC, irgend so eine Suchmaschine, Haus in Espelkamp, und ob ihr glaubt oder nicht, unser Haus, das stand 6 Monate leer und hat auf uns gewartet. Wir sind dahin zur Besichtigung, Kinder sind begeistert, meine Frau sagt ja, und wir ziehen ein. Davor habe ich meine Massageschule fertig gemacht, Prüfungen abgeschlossen, ich habe eine kleine Selbstständigkeit angemeldet, ganz viele Pläne gehabt. Irgendwann war die Zeit, wo man sich der Gemeinde angeschlossen hat und wir wollten eine kleine Gemeinde in der Nähe, dass die Kinder mal aufs Fahrrad springen, mal zur Kirche fahren. Im Endeffekt war meine Frau, meine Familie, die sind bei Eduard Schottener Gemeinde, diese ganzen Abkürzungen, ich tue mich schwierig damit.
GC.
GC, genau. Kam Zeit, wo Jan sich taufen lässt. Und ich war 2-mal ja im Gottesdienst, vielleicht so Ostern, Weihnachten. Meine Frau hat immer wieder versucht, Schatz, du weißt, aber das kam bei mir nicht an. Und die hat es irgendwann mal sein gelassen. Die hat einfach für mich gebetet. Und irgendwann war die Zeit, wo unsere Leane sagte, ich möchte nicht mehr zur Kirche gehen. Und das war schon, das hat schon wehgetan. So, und dann versuchst du deinem Kind zu sagen, ja, aber Kind, da wird dir nichts Schlechtes beigebracht und dein Kind guckt dich an und sagt, ja, was ist mit dir? Und du stehst da und weißt, ja, pf, was ist mit mir? Die hat absolut recht. Irgendwann war der Moment, wo unsere Melina nicht mehr zum Gottesdienst gehen wollte. Und wir Menschen, wir sind ja so, ne, wir bilden uns irgendwas, unser Urteil und sagen, das ist gut und das ist nicht gut und meinen, wir haben recht damit. Unsere Kinder waren damals in der Privatschule und meine Frau, die ging jeden Tag da bei uns an der Haltestelle mit den Kindern. Die waren unterwegs FS. Und irgendwann war da im Gespräch so, ja, ihr könnt die Gemeinde besuchen, hier FBG, nee, lasst mal.
Lieber nicht.
Man hat sich schon sein Urteil gemacht, ohne einmal da gewesen zu sein. Leana hatte eine Freundin von klein auf und eines Abends sitzen wir zu Hause. Es müsste so zwischen 9:30 Abend sein. Klingelt es dann natürlich, gehe raus, kommt ihre Freundin und die hat sich aber mit der Freundin verkracht und es war schon so ein paar Jahre Funkstille. Da kommt ihre Freundin und ja, hallo Onkel Alex, hallo Tante Lenka. Die sagen, ne? Und ja, ich habe mich bekehrt und ist Leane da, ich will mit Leane alles in Ordnung bringen. Ich war überwältigt. Die läuft nach oben zu Leane, eine Stunde, eineinhalb Ruhe, kommen beide nach unten, glücklich, verheult. Und ja, Mädchen halt in dem Alter. Ne? Und irgendwann, die nimmt unser Leane zu Jugendstunde. Und es vergeht eine gewisse Zeit und ich merke, unsere Leane verändert sich. Und die verändert sich jetzt nicht so, dass man Klamotten... Nein, die verändert sich von innen. Und irgendwann sagte ich zu meiner Frau, uns wurde gesagt, die Gemeinde, da braucht ihr nicht hin. Aber unser Kind geht dahin, die kleine Melina inzwischen auch. Und ich sage, und ich sehe die Veränderung. Und ich sehe die Veränderung, dass die so gewaltig ist. Ich sage, weißt du was, ich will einmal hin, ich will mir diesen Verein angucken, was das ist. Und dann, kurze Zeit davor, habe ich einen kleinen Unfall zu Hause gehabt. Wirklich, einen kleinen Unfall. Und nach 3 Monaten saß ich im Rollstuhl. Ich saß im Rollstuhl.
Wegen dem Unfall.
Wegen dem Unfall. Die Ärzte suchen, können nichts finden. Im Endeffekt wurde es gefunden, die Ursache. Ich habe mir einen Brustwirbel, ein Stück abgebrochen. Das hat die ganzen Nerven abgeklemmt und mit 42, an meinem 42. Geburtstag, steht die OP an und der Arzt sagt, ob sie wieder gehen werden oder nicht. Ich gebe da keine Garantie. Und man liegt da, man erinnert sich auf einmal, ich habe jetzt eine schwere OP, das kann dein ganzes Leben umkrempeln. Und man erinnert sich, man sollte vor der OP beten. Aber man hat so ein Gewissen, weißt du, da hast Gott abgeschoben, du hast den in der tiefste Schublade versteckt und jetzt fängst du irgendwie. Und wo ich da lag, kurz bevor die mich da abgeschossen haben mit der Maske, mit dem Schlafmittel, ich sagte, geben Sie mir noch ein paar Minuten, ein paar Sekunden, ich möchte noch beten. Und nach Jahren habe ich zum ersten Mal wieder laut gebetet. Ich habe gesagt, Herr, ich darf gar nichts fragen, aber wenn du deine Gnade schenkst, vielleicht schaffe ich's.
Boah, also vor den Ärzten, die alle da standen, hast du...
Zwei Ärzte. In dem Moment wird es einem bewusst, das, was die Menschen über dich denken, was die sagen,
das ist so egal, ne?
Das ist sowas von egal. Ein paar Stunden nach der OP bin ich wach, mache die ersten Schritte mit der Physiotherapeutin und es geht aufwärts. Und man hat immer wieder diesen Hintergedanken, du hast gebetet und Gott hat dein Gebet erhört. Was machst du weiter? Und weiter war, man hat irgendwann mal Livestream angeguckt. Wir sind krank geworden mit Helene. Und wir haben von FEBG zum ersten Mal einen Livestream angeguckt. Ich weiß nicht, wer gepredigt hat. Nur ich saß zum ersten Mal seit Jahren vor dem Laptop mit Tränen. Und der erste Gedanke, der Prediger, der kennt mich. Nächsten Sonntag, der Prediger, der kennt mich auch. Dritten Sonntag, ach guck, der kennt dich auch. So weißt du, die haben das gepredigt, was auf mich so eingehämmert hat. Ja. Und ich denke mal, Gott hat mich irgendwann mal so weit gebracht, wo ich einfach in einer Sackgasse stand, ohne Ausweg. Da gab es entweder die Seite oder die Seite. Im Februar fing es mit Flüchtlingen an und es wurde nach Menschen gefragt, die übersetzen können. Und ich sagte zu meiner Frau, ja, besorg die Nummer, lass mal hingehen. Die guckte mich so an.
Sicher?
Ja, so nach dem Motto, verstehst du? Ja. Und wir gehen hin. Wir kommen, nächsten Tag haben wir einen Termin bei Gerd Riegel. Und wir gehen rein, stellen uns vor, der macht uns Kaffee und ich sagte, Gerd, bevor wir jetzt hier ein Gespräch anfangen, ich möchte was klarstellen. Ich bin kein Christ, ich führe kein gottgefälliges Leben und so steht's um mich. Und Gerd guckt mich an und sagt, das ist eigentlich schade. Aber hindert dich das daran, dass du was Gutes tun kannst? Und das hat mich komplett umgehauen. Versteht ihr? Ich will jetzt nicht irgendwas schlecht reden, aber ich bin sowas nicht gewohnt gewesen. Ich habe eher damit gerechnet, oh, okay, du, dann warte im Flur, deine Frau, komm gleich. Wir haben ein tolles Gespräch und irgendwann sagt Gerd, weißt du was, unsere Türen stehen immer offen und wenn du mal ein Gespräch wünschst, gerne. Irgendwann kommt die Zeit, wo wir mit Übersetzen tätig sind, hier und da am Helfen und unsere Lerne will sich taufen lassen. Und ich bin einfach wow. Wir gehen zum Taufgottesdienst. Lerne sagt, Papa, du kommst doch zum Gottesdienst. Ja, mein Kind, ich komme. Und Christian predigt über die Frau, die jahrelang geblutet hat. Und die Predigt heißt, deine letzte Chance. Und ich sitze da auf der letzten Bank, kurz vor der Tür, damit wenn vorne Abend ist, dann zack, sofort raus und weg. Und ich merke, boah, so schnell kommst du hier nicht weg. Daneben sitzen meine Eltern, meine Frau und ich sitze da am Weinen. und ich merke, jetzt ist die Zeit. Und dann denke ich, nach vorne zu gehen. So, da fangen die Ängste an, ne? Was sagen die Menschen? Und du merkst, wie dein Kartenhäuschen, das du irgendwie lebenlang aufgebaut hast, auf deine Rituale, ich bin ein Guter, ich mache das und das, dass es einfach zusammenkracht. Und die wird bewusst, mit 20 könnte man sich ein neues Häuschen aufbauen, aber so mit Mitte 40 ist es schon ziemlich brutal. Wir gehen nach dem Gottesdienst nach Hause und nächsten Abend habe ich noch einen Termin gehabt mit Gerd und Rudi wegen irgendwas mit Übersetzung und abends bete ich, Herr, komm nicht heute Nacht, ich bin nicht bereit, aber morgen Abend. Nächsten Abend bin ich hier unten im Büro. Gerd musste irgendwo hin. Und ich sagte nur zu Rudi, Rudi, können wir reden? Und das war die bewussteste Entscheidung meines Lebens. Das, was Jesus in meinem Leben gemacht hat, das ist, unsere Kinder sind alle in der Gemeinde. Die letzten 15 Jahre war ich kein guter Vater. Ich war kein Beispiel im geistlichen Leben. Ich habe keine antreibende Kraft. Kind, lies mal in der Bibel oder ich zähle dir was von Gott. Und dann wird einem bewusst, das Wort Gnade, das ist einfach unbeschreiblich. Und heute kann ich sagen, ich lebe aus Gnaden. Und alles, was in meinem Leben geschieht, ist nur Gnade. Und Gott die Ehre dafür.
Amen. Wir leben auch nur aus Gottes Gnade, Alex. Ich finde, also als du über die OP und so erzählt hast, ist mir auch der Gedanke gekommen, dass man, wenn man irgendwie mit dem Tod, also im Extremfall mit dem Tod konfrontiert ist, dann macht man sich irgendwie auch echt ganz andere Gedanken über das Leben. Ne? Wie du meintest, dann ist echt egal, was die Menschen über einen denken. Und in der Regel beschäftigt man sich ja nicht mit dem Gedanken, dass man irgendwie stirbt oder dass Jesus so wiederkommt. Aber eigentlich steht ja in der Bibel, vom Sinn her, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen oder unsere Tage zählen, damit wir weise werden. Und das ist eigentlich so ein Gedanke, wenn man, also vor allem, wenn man so keine Beziehung zu Gott hat, dann sollte man sich, glaube ich, aber auch danach so, dann sollte man sich Gedanken darüber machen, dass unsere Zeit hier begrenzt ist. Wir glauben, wir sollten dann daran arbeiten, dass wir diese Zeit sinnvoll nutzen und ja für Gott nutzen. Und die, die nicht glauben, ich hoffe, dass, ja, dass man sich da Gedanken darüber macht, ob man bereit ist für den Tag und ob man einfach so gehen kann. Ja. Und Gott sei Dank ist Jesus noch nicht gekommen, ne, sondern hat den einen Tag irgendwie noch ausgehalten. Freut mich richtig, dass du das so nochmal neu machen konntest und dass die Predigt auch so gewirkt hat, dass Gott immer wieder einfach zu dir gesprochen hat. Das ist richtig gruselig, ne? Dass man da sitzt und irgendwie, na, Gott weiß, was eigentlich so, was er braucht, um zu meinem Herz zu sprechen, und dann kommt das auf einmal in der Predigt. Ja.
Der erste Gedanke damals war so, man hat so ein bisschen eingebildet gedacht, ne? So Taufe und dann Thema. Und dachte ich, ja, ohne es irgendwie böse zu meinen. Aber später, ich habe mit einem, nach meiner Bekehrung habe ich mit einem Mann gesprochen. Ich will mir da nichts anmaßen. Aber dieser Mann sagte mir, stell dir vor, Gott lässt einen Krieg zu, lässt die Menschen nach Deutschland kommen, gebraucht dich und führt dich zur Bekehrung. Ich war so überwältigt, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Das hat einem so eine Ehrfurcht eingeflößt. Und dann denkst du, ey, du hast dein halbes Leben da irgendwelche Krämpfe gehabt, hast dich zu Recht so schön dargestellt. Ich bin ein Guter, ich schaff das schon. Und irgendwann merkst du, will dir da nichts sagen.
Ja, nur Gnade.
Ich bin tatsächlich selten an dem Punkt, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Einfach, ich sitze hier einfach und genieße richtig einfach ein gutes Zeugnis.
Ja, Alex, also kannst einfach fortfahren.
Aber es ist wirklich ein richtig schönes Zeugnis. Du hast es uns ja schon mal erzählt, aber oh, es ist wirklich wunderschön, weil man einfach sieht, dass, also hast du ja auch gesagt, dass wenn man sein ganzes Leben versucht, gut zu leben und man versucht, Sachen zu machen, die richtig sind und nach moralischen Werten zu leben, aber wenn du es ohne Gott machst, dann fährst du irgendwann einfach gegen eine Wand. Und,
absolut.
Und da wieder rausgeholt zu werden, ist wirklich krass.
Ja, und irgendwie auch so die wirklich voll tiefe Nachricht in deinem Zeugnis, dass egal was man macht, es reicht einfach nicht und Gottes Gnade ist es, die einen rettet, die dafür sorgt, dass die Kinder alle in der Gemeinde sind. Melina hat sich ja letztens so bekehrt, fand ich richtig heftig, also freut mich voll. Und ja, das heißt, Alex und seine drei Kinder, die werden wir auf jeden Fall im Himmel wiedersehen.
Das ist schon wild, das ist krass. Ja. Deine ganze Familie wirst du einfach im Himmel wieder treffen, das ist schon heftig. Also ich auch, aber ja.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
So. Ich habe vor kurzem mich mit meinem Freund unterhalten und der fragte mich, wie kommt man aus dem gläubigen Elternhaus? Du gehst jetzt zur Kirche, du hast dich bekehrt. Was ist in deinem Leben anders geworden? Sag's mir in einem Satz, was ist in deinem Leben anders geworden? Und ich musste mich an ein Zitat erinnern. Ich habe ihm gesagt, weißt du was? Mein Name steht in seinen Händen geschrieben. Mein Name steht in seinen Händen geschrieben. Was kann mir schon passieren? Nachdem ich mich neu aufgemacht habe, kam irgendwann mal Juri auf mich, umarmt mich, stellt sich vor und sagt, Alex, weißt du was? Ich glaube, Gott wird in deiner Umgebung wirken, um dir zu zeigen, wie groß der ist. Wir kamen nach Hause und ich saß da und denke so, meine Umgebung, wo will Gott da schon wirken? Ein halbes Jahr später, vielleicht ein bisschen später, bekehrt sich mein Kumpel, der ein heftiges Leben geführt hat. Und er bekehrt sich einfach. Wir waren April zu seiner Taufe in Hannover. Unser Gebetsliste, ich habe mal zu Helene gesagt, von einer Seite, es freut mich so gewaltig, meine Gebetsliste sah aus wie so ein Wunschzettel von einem Kind zu Weihnachten. Ja. So abgehackt, 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 abgehackt. Ich sage von der anderen Seite, es zeigt, irgendwann wird eine andere Zeit kommen. Aber Gott hat sich durch die Gebetserhörungen so geöffnet, so gezeigt, wie Gott wirklich ist. Das, was heute Rudi gepredigt hat, Gott, der eifersüchtig ist, Gott, der straft, absolut richtig. Aber in meinem Leben hat sich Gott von einer anderen Seite gezeigt. Der hat sich so gezeigt, wie er ist, wie Vater zu seinem Kind. Auch wenn das Kind ungehorsam war, immer wieder weggelaufen ist, immer wieder auf die Schnauze geflogen ist und er stand da wie ein guter Papa und hat gewartet. Und ich sehe, das passiert in unserem Leben. Ich sehe, das passiert im Leben meiner Freunde. Und ich denke mal, was Besseres kann mir nicht passiert sein in diesem Leben.
Da wollte ich mit dir aber auch noch drüber reden. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die Freunde haben, die nicht im Glauben sind. Du hast Freunde, die nicht im Glauben sind. Und was wäre so, oder was ist so deine Herangehensweise an die ganze Sache? Wie versuchst du, Menschen zu Jesus zu holen, die du schon so lange kennst und die auch deine Veränderungen mitbekommen haben?
Ich habe nach meiner Bekehrung, also nachdem ich mich jetzt neu aufgemacht habe, ich habe das nicht allen erzählt. Und zwar bewusst. Ich habe einen Kumpel, wir kennen uns schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahren. Ich habe irgendwann mal Veränderungen in seinem Leben gemerkt. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du dich bekehrt? Und er sagt, ja. Sieht man das? Und ich sage, ja. Und er sagt, hey, Gott die Ehre, ich mache alles richtig. Und ich dachte, weißt du, in meinem Leben gab es schon Momente, wo ich Neuanfänge gemacht habe, aber wo ich gescheitert war. Und ich dachte, du gehst hin, du erzählst Leuten und die Leute werden denken, kenne ich, haben wir schon gehabt, wird nichts. Ich habe schon einmal gehört, Alex, du hast dich verändert. Man sieht es. Und Gott die Ehre, das ist nicht aus meiner Kraft. Ja. Ich möchte einfach, weißt du, dass, klar, es ergeben sich Gespräche. Man spricht hier und da. Aber wenn die Leute merken und auf einen zukommen und fragen, warum, was ist da anders? Und solche Gespräche gab es schon.
Es freut mich voll, da hört man, also wenn man auch irgendwie die Bestätigung bekommt und dann so merkt, boah, Gott zur Ehre, ich bin eine neue Kreatur, Gott hat mich wirklich neu gemacht, er hat die Fesseln gesprengt, so man lebt ein anderes Leben und man sieht das manchmal selber gar nicht und das, also das soll ja auch nicht so sein, dass man sieht und sich dann rühmt, aber dass man wirklich Gott zur Ehre sagen kann, man schaut auf Jesus und Jesus verändert einen, man hat das neue Leben so bekommen und ja, Gott beschenkt einen einfach überreich, das ist richtig heftig.
Wir haben mal, also durch unsere Lerne haben wir immer wieder mal Kontakt mit Jugend. Es hat sich mal so ergeben, keine Ahnung, wir haben so ein paar Leute eingeladen zum Essen, das hat sich wohl rumgesprochen, da kamen ein paar Jugendliche, haben gesagt, hey, wir mögen auch essen.
Genau so. Das war David.
Ja, ich gebe es zu. Alles ich habe halt von der Lamajun-Sonne gehört und ich habe sowas noch nie
das
gegessen.
Das war sehr lecker. Das war
ja,
sehr
wirklich. Lecker.
Ich muss zurück an einen sehr alten Bruder denken, als ich damals geheiratet habe. Und ich war neu in der Gemeinde, damals nach Porta gezogen. Dann kam ein älterer Bruder auf mich, der war schon um die 70. So mit unserem Akzent, so ein bisschen Plattdeutsch, ein bisschen so Russisch. Ne? Und dann, Alexander, wie geht's dir und so. Ne? Und dann sagt er, also das ist mir, ich bin dankbar für seinen Rat. Der hat gesagt, willst du die Gemeinde kennenlernen? Geh in die Küche arbeiten und lade die Menschen zu dir nach Hause zu Besuch. Kaffee und Kekse, am besten Mahnte, dann kommt jeder.
Ja, ja.
So, weißt du?
Amen.
Ja. Und das war so ein von Herzen gemeinter Rat, aber der hat sich sowas von tausendmal bewahrheitet. Und wenn wir Besuch haben, ich sagte zu meiner Frau, ich habe manchmal so das Gefühl, weißt du, dass Gott eine zweite Chance schenkt, alles, was man in der Jugend vermaselt hat. Ist man zwischendurch so unter den Jugendlichen, man hat gute Gespräche, gute Themen
ja.
Und man fühlt sich echt jünger.
Ja, sehr gut. Ja, ich finde es auch richtig nice. Bei Jan ist mir das auch voll aufgefallen. Irgendwie, ne, vielleicht habt ihr ja so die Gabe der Gastfreundschaft. Jan, dein Sohn, der lädt auch richtig gerne ein und es ist auch voll nice, dass man ja, ne, so dieses typisch Russlanddeutsches, gutes Essen, gute Gemeinschaft, ist schon nice.
Dieser alte Bruder, der sagte mir damals, das kann jeder. Das ist ein Dienst, ja. Das kann jeder. Du brauchst nicht singen können, du brauchst nicht predigen können. In der Küche kannst du Geschirr waschen, du kannst die Leute zum Essen einladen. Das kann jeder. Und ich dachte nur so, so diese einfache, aber direkte Art, ne? Und sein Rat ist mir zugute gekommen.
Ich denke in letzter Zeit auch öfter über die Gastfreundschaft nach. Und André Töfs hat da mal was richtig Nices zu gesagt. Er meinte, wenn wir unsere Freunde zu uns einladen und mit denen Fußball gucken und Spiele spielen und sowas alles, das ist nicht Gastfreundschaft, das ist einfach Freundschaft. Und wir sollen das auch machen, das ist gut, aber Gastfreundschaft beginnt da, wo du Leute einlädst, die du nicht so gut kennst und wo du Fremde einlädst und die in dein Haus holst und für die und denen gute Sachen gibst. Das ist Gastfreundschaft und das wird voll oft in der Bibel tatsächlich gefordert und irgendwie predigen wir das auch, glaube ich, zu selten, dass man einfach gastfreundlich sein soll.
Aber das wird im Neuen Testament ja echt so gar nicht wenig erwähnt. Ne?
Ja, richtig viel. In fast jedem Brief steht, dass wir gastfreundlich sein sollen.
Ja.
Also es ist halt voll das Zeugnis, wenn du Fremde zu dir holst und denen Liebe gibst, du gibst denen Essen,
ja.
Vielleicht einen Platz zum Schlafen. Früher war das noch viel wertvoller als heute. Heute kann man schnell nach Hause fahren und sowas. Aber man, es ist einfach ein Zeichen von Liebe.
Boah, aber bei euch sind wir, ja, okay, ja, das hast du ja gerade erwähnt, Gastfreundschaft und Freundschaft.
Ja.
Ja, aber das stimmt echt. Also, man lädt irgendwie so die Leute zu sich ein, die man kennt und die man mag, aber
Ja.
Fremde seltener. Ich meine, so wir haben jetzt so eine kleine Ausrede mit dem Problem in Osna, aber da will sowieso
Ja, der
keiner
Schimmel,
hin.
der ist zu Gast. Der ist
Nicht drüber reden, Philipp.
Okay.
Wir können da nichts für, wirklich.
Alex, du hast uns, als wir bei dir zu Besuch waren, zum Essen, das war übrigens sehr lecker, Dankeschön nochmal.
Jo.
An meine Frau.
Da hast du eine Geschichte erzählt, die mir ist mir seitdem nicht aus dem Kopf gegangen. Und ich habe überlegt, ob ich die erzähle, als André Töws hier im Podcast war, weil da hätte das thematisch gepasst. Aber dann hat Christian mir dreimal eingeschärft, dass die Folge nicht zu lange gehen darf mit André. Und dann dachte ich, ja, okay, dann lassen wir das erstmal. Deswegen wollte ich einfach dich bitten, die Geschichte nochmal zu erzählen. Und zwar geht es um einen jungen Prediger drüben in Russland und eine Frau, die ganz viel für den gebetet hat. Und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, aber ich würde es einfach dich erzählen lassen. Weil die Geschichte ist richtig nice.
Ja, zeigt so, was das
Ich
Gebet ausmacht.
habe die schon so ein paar Mal anderen Leuten erzählt und fast jedes Mal so Tränen in den Augen gehabt, weil das so krass ist einfach. Jetzt habe ich es schon viel zu hoch
Philipp,
gehalten, aber.
du, alles gut. Es gab tatsächlich eine Gemeinde und es gab einen jungen Bruder, der hat sehr gut gepredigt. Ich kann nicht sagen, wie gut. Also, die Leute haben alles verstanden. War ein sehr lieber junger Mensch. Der hat so die Predigt, dass die Predigten die Menschen erreicht haben. Also, ich sag mal so, das war so ein Prediger, den man sich anhören sollte, ne? Und irgendwann war in seinem Leben so der Moment, der sollte Predigt vorbereiten und da passierte gar nichts. Und er hat wie immer gebetet, dies und jenes getan und da passiert einfach gar nichts. Der kommt kein Stück vorwärts. Und dann geht er irgendwann mal zu einem älteren Bruder, ich meine, das war der Älteste, und erzählt ihm die ganze Geschichte. Und ist voll verzweifelt, sagt, ich verstehe das nicht. Die fangen an zu suchen, so rückwärts. Was ist in deinem Leben passiert? Vielleicht hast du irgendwas gemacht, wo du Buße tun solltest und immer weiter. Und dann kommen die irgendwann zu einem Zeitpunkt, wo eine ältere Schwester in der Gemeinde verstarb. Und dann sagt der Älteste so unter den Tränen, sagt, ich vermute, woran es lag. Ich habe immer wieder gehört von dieser älteren Schwester, ich kann nicht viel machen. Aber ich bete immer wieder für diesen jungen Prediger. Und das liegt mir so am Herzen, dass ich immer wieder für ihn bete. Und jetzt ist die Schwester in der Ewigkeit und der junge Bruder kommt kein Stück voran. Ich kann es bestätigen. Gebete, das ist eine gewaltige Waffe. Jemand sagte, unsere Gebete bewegen Gottes Hände. Das ist so für mich vielleicht ein bisschen, ja, zu viel, sage ich mal. Aber das, was wir haben, beten. Wie oft ist das unser letzter Punkt? Man hat irgendwas verloren, Auto ist irgendwo auf der Strecke geblieben, man versucht alles. ADAC, dies, jenes und irgendwann, hey, wir haben noch nicht gebetet. So halbe Stunde später, ne? Und normalerweise müsste da so, was machen wir zuerst? Beten, auf Anhieb.
Ja.
Das ist uns gegeben. Das dürfen wir nutzen.
Das ist so stärker als das ganze andere, ne? Sogar als der
Absolut.
ADAC.
Sogar als der
Ja. Boah, aber da haben wir auch, also da habe ich auch so eine Geschichte mit Noah, waren wir mal so eine Motorsense reparieren für jemanden. Und naja, ich gucke mir das Ding an und ich mache und stöpsel und dies und jenes. Und das klappt einfach nicht. Und dann Noah so, ja komm, wir beten einfach für das Ding und dann probieren wir es nochmal. Und wir beten so, dass diese Motorsense angeht und funktioniert. Und Amen, beide haben gebetet und dann ziehen wir da ach, wie heißt das?
Starthilfe.
Ja, genau, die Starthilfe. Und das Ding läuft wie am Schnürchen, alles
Ja.
perfekt. Und ja, preis den
Es
Herrn.
gibt so viele
Also,
von so Kleinigkeiten und Geschichten, das ist Hammer.
ja, ne, wie der sich auch mit Technik auskennt, das ist einfach
Ja,
nur heftig,
man
obwohl der
glaubt
nicht
es kaum,
studiert
aber
hat.
Gott hat auch die Technik im Griff.
Ja.
Ja.
Nee, das ist schon stark. Und ja, wirklich genau wie du sagst, das Gebet, das wird so unterschätzt von uns. Wir müssen, glaube ich, also wir müssen definitiv viel mehr Zeit im Gebet verbringen und unsere Anliegen so vor Gott bringen. Aber du hast auch erwähnt, dass du so eine Liste hast mit Gebetsanliegen und die sich so langsam abarbeitet. Würdest du sagen, dass das Gebet so eine der Gaben ist, die Gott dir geschenkt hat, um den Menschen zu dienen?
Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Also unsere Tochter Lerne hat mich mal gefragt, Papa, was schätzt du, was ist deine Geistesgabe?
Gute Frage.
Und
gute
ich Frage, saß Lerne. Da und ich habe irgendwann mal zu Lerne gesagt, Kind, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gott hat sicherlich, mit Sicherheit, mir Gabe geschenkt. Vielleicht habe ich es nicht gesehen, vielleicht habe ich es übersehen. Also, ich sag mal so, wenn du ein gewisses Alter erreichst, du handelst ein bisschen anders als wenn du 20 bist. Du springst nicht auf und gibst Gas, sondern du machst so eine, ja, wie soll ich sagen, wie so eine Checkliste, ne? So, das kannst du, das kannst du, das kannst du nicht. Da brauchst du dir gar nichts vormachen. Das schaffst du nicht. Lass es. Und von den Dingen, die wir können, wir saßen mal mit Helene und dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich weiß nicht, ob das ein Dienst ist oder nicht, die Menschen nach Hause einladen.
Safe. Auf jeden Fall.
Ja.
Aber wir profitieren von unseren Besuchern auf jeden Fall. Wir laden die Menschen zum Essen ein.
Mhm.
Aber ich weiß ganz genau, dass wir auf uns, auf meine Familie und auf mich, diese ganzen Gespräche drumherum, das wird so einen Segen aufwerfen.
Ja.
Da ist dieses bisschen in der Küche stehen, kochen, ja. Melonenfach bezahlt dadurch.
Ja, kriegt zum Himmel tausendfach mal das nicere Essen.
Und glaubt mir so, den Segen, den ihr an die, also den ihr bekommt, den gebt ihr auch an andere weiter. Wir waren ja bei euch essen und wir haben abends ja so eine heftige Gemeinschaft gehabt. Das war richtig, richtig schön, dass man so über Gott geredet hat, über das, was jeder so in seinem Leben erlebt hat und sich so gegenseitig ermutigen konnte. Das war eine richtig gute Zeit, richtig gesegnet gewesen.
Man möchte gar nicht so auseinandergehen, ne? Man guckt auf die Uhr und denkt,
wir müssen hier einen Schnitt machen, es kann nicht weitergehen.
Das ist wie jetzt gerade, man guckt so auf die Uhr und denkt so, eigentlich können wir nicht aufhören, aber eigentlich weiter. Genau. Thomas guckt auch schon so langsam in meine Richtung. Ja, Jungs, ey, 50 Minuten habt ihr schon, ne?
Alex, aber du hast gerade eben so über den Generationenunterschied geredet von den Jugendlichen und uns beiden.
Was guckst du? Ihr müsst wissen, David hat gerade bei Jugendlichen in meine Richtung gezeigt.
Ja, der Philipp, der da drüben, der Jungspund.
Jung.
Wenn du unserer Generation einen Ratschlag geben würdest, was würdest du uns sagen, Alex? Wenn du unsere Generation so anguckst, was wir machen, wir bauen mit 25 leider noch keine Häuser. Aber so, was würdest du uns sagen? Was siehst du bei uns vielleicht für Probleme? Irgendein Ratschlag?
Ich glaube, ich bin nicht so der Typ Mensch, der Ratschläge verteilt oder verteilen sollte.
In Form von Geschichten, Gleichnissen.
Aber
das ist auch so gemacht.
Ja.
Ich sag mal, das, was ich damals nicht gemacht habe. In meiner Jugend habe ich viel zu wenig gebetet.
Mhm.
Man hat so das ausgelebt. Man ist zum Gottesdienst gegangen, man hat sich dementsprechend angekleidet, man passte in so einen gewissen Rahmen und es war alles gut so.
Mhm.
Irgendwann hat man sich damit angefangen zu beschäftigen, warum ist es so, warum ist da nicht mehr? Und hätte ich früher viel, viel mehr gebetet, wäre mein Leben sicherlich anders verlaufen.
Hm.
Ich will jetzt nicht sagen, dass mein Leben schlecht war oder so. Das sind alles meine Erfahrungen. Das sind all die Sachen, wo Gott mich durchgetragen hat mit meiner Familie oder mich persönlich.
Mehr Gebet, meinst du?
Ja. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ich habe vor einem Jahr, vor etwas über einem Jahr aufgehört zu rauchen. Tatsächlich. Und mein Morgenritual war, ich kann nicht lange schlafen. Man stand morgen früh auf, man ist zum Kaffeeautomat gegangen, sich einen Kaffee gemacht.
Kaffee und Kippen am Morgen.
Und mit der Zigarette raus. Und wo ich mich neu aufgemacht habe, mir ist es bewusst geworden, diese ganzen schlechten Gewohnheiten musst du ersetzen. Und dann bin ich zum Kaffeeautomaten, Kaffee gemacht, in mein Arbeitszimmer und habe erstmal gebetet und angefangen, Bibel zu lesen. Hm. Und ich mache es immer noch gern, am besten aufstehen, wenn alle schlafen. Diese Ruhe und man hat so das Gefühl, man ist mit Gott in einem Zimmer.
Hm.
Man offenbarst einfach all deine Schwächen, sagst, Herr, du hast es gesehen, ich habe es wieder mein Bestes gegeben, aber es kam wie immer, ne, nichts Gutes dabei raus. Du siehst meine Probleme, du siehst meine Pläne, führe mich, trage mich und schenke Gnade und Gehorsam, dir einfach zu folgen. Und dann stehst du auf und du weißt, nichts und niemand wird euch aus meiner Hand rausreißen.
Hm.
Das ist eine der Zusagen, wo ich einfach drauf baue.
Also statt Kaffee und Kippe, Kaffee und Gebet.
Absolut.
Ja, aber ich
kann auch Kaffee mit Tee ersetzen.
Ja. Aber richtig, richtig wichtig, was du sagst. Jesus ist ja selber auch immer so morgens früh aufgestanden, als alles noch dunkel war. Und ist so alleine rausgegangen in einen stillen Ort, um so Gemeinschaft mit seinem Vater zu verbringen. Und irgendwie fühlt sich das manchmal so an, als würde man den Tag einfach schon vorbereiten. Und ja, was du sagst, einfach mit seinem Vater irgendwie in Ruhe die Sachen besprechen, die nicht gut liefen. Ihn so bitten, dass er den Tag segnet. Und das ist richtig wichtig. Ich finde den Ratschlag sehr stark. Und wir haben ja auch letztens erst ein Podcast-Thema über Gebet aufgenommen. Also vielleicht ist das echt so ein kleiner Aufruf an unsere Generation, dass wir mehr beten müssen.
Ja, bei mir auf jeden Fall. Ich bete zu wenig, glaube ich. Ich check das noch nicht ganz, was das eigentlich bedeutet.
Ja, wir unterschätzen das so maßlos. Ne?
Ja, komplett.
Ich glaube, man kann nie genug beten.
Ja, ja, eben. Ja, ey Alex, vielen Dank für dein Zeugnis, die Geschichten, die du uns erzählen konntest. Ich könnte hier locker noch eine Stunde sitzen und dich fragen, ey, willst du diese Geschichte auch noch erzählen?
Vielleicht gibt es Teil 2 und 3 ja noch.
Aber das hat uns schon richtig schmackhaft gemacht, was passiert, wenn Jesus in sein Leben kommt und uns einfach komplett verändert. Ich hätte noch 2 Sachen, die komplett hier aus dem Kontext gerissen sind. Und zwar haben wir einmal die Frage bekommen, wir haben hier schon öfter Folgen aufgenommen mit Ältesten von uns. Mittlerweile haben wir auch alle abgedeckt und jeder von unseren Ältesten war schon mal hier in der Folge. Und irgendwann kam so die Frage rein, ey, wer sind eigentlich eure Ältesten? Gefühlt sitzt hier alle 3 Wochen irgendwer und die so, yo, ich bin Ältester der Gemeinde. Wie viele haben wir und wer ist das alles? Falls ihr nicht in unserer Gemeinde seid, kann das eine berechtigte Frage sein. Und deswegen haben wir hier die Antwort für euch. Ne? Wir haben einmal Alex Händler, das ist der Mann, der letztens die lustige Story mit der Kerze hatte. Das ist einer unserer Ältesten. Dann haben wir Michi. Wie erkläre ich jetzt Michi? Der war auch schon hier, müsst ihr einfach nochmal die Folgen durchhören. Und seine Frau Katharina war auch schon hier im Podcast und mit der haben wir über Depression gesprochen. Dann haben wir Christian, das ist der Bruder von Michi, der war auch schon hier im Podcast. Der ist auch Vollzeit angestellt in unserer Gemeinde, also der arbeitet hier, das ist sein Job. Wir haben Hansi, das ist der, mit dem wir über Mission geredet haben und der Missionar in Indonesien war und der immer noch Missionar ist, aber innerhalb von Deutschland. Ja, genau. Wir haben Gerd, der ist mittlerweile nicht mal in Espelkamp, der ist in Lübbecke, also in unserer Tochtergemeinde, da ist der aber auch Ältester. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Aufgaben er jetzt auch in Espelkamp hat und nicht. Ich glaube, der Plan ist, dass er 100% in Lübbecke übernimmt. Mhm. Und in Klammern haben wir Rudi. Warum Rudi in Klammern? Rudi soll Ältester werden und der ist jetzt sozusagen Ältester auf Probe. Und dann wird er irgendwann Ältester wahrscheinlich. Und das ist der Plan. Also Rudi ist auch im Ältestenkreis und im Leitungskreis drinne und macht da alles mit, wie die anderen auch. Aber noch nicht offiziell, weil da muss man noch warten. Das sind unsere Ältesten. So, wir haben auch die Diakone. Da hatten wir noch nicht alle hier. Boah. Da kommt die Liste, wenn wir alle hier hatten.
Ja, da müssen wir uns dann so 5 Minuten nehmen.
Ja, wirklich, weil da verändert sich noch einiges. Aber ich hoffe, das bringt ein bisschen Licht ins Dunkel. Und noch eine zweite Sache. Diesen Mittwoch nehmen wir eine Folge, also haben wir eine Folge, die wir wieder vorproduzieren mit Alex Eirich. Ihr müsst Alex Eirich nicht kennen, das ist nicht schlimm, aber was man zu ihm sagen kann, er hat richtig spannende Erlebnisse, sage ich mal, mit Okkultismus und mit Dämonen und der ganzen Geisterwelt und so. Und da nehmen wir auch eine Folge zu auf. Und wenn ihr da Fragen zu habt, dann schreibt sie gerne hier uns auf Spotify direkt hin. Oder auch auf Instagram oder wenn ihr David uns meine, also wenn ihr unsere Nummer habt, auch gerne an, nee, nicht an David, an Tim. Ja, Tim ist am Mittwoch wieder da. Dann gerne an Tim oder mich auf WhatsApp einfach. Also, oder ihr sagt es uns einfach, wenn ihr uns seht, keine Ahnung. Also da könnt ihr wirklich sehr, sehr viele Fragen stellen, weil ich finde das ein heftiges Thema. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Über Okkultismus und Dämonen, Geister. Und
viel über die geistliche Welt, was da eigentlich so vor sich geht. Übel spannendes richtig Thema. Krass. Ich bin, es wird vielleicht ja auch, also safe auch so ein Zweiteiler, kann man so viel rüber. Also,
schauen wir mal. Ja, ja. Du kündigst so viele Zweiteiler an, David.
Okay. Dreiteiler, oder?
Nein. Also wir versuchen das schon eine Folge zu kriegen. Eugen hätten wir überlegen können, zwei Teile zu packen, um echt
das war
echt eine Story. Anstatt 2 Stunden zu reden. Und noch eine Sache. Alex, hast du einen Vers der Woche für uns? Du kennst das Prinzip.
Ein Vers der Woche.
Oder Vers deines Lebens. Geht auch.
Einer, der dich beschäftigt.
Ich kann dir nicht.
Der mich beschäftigt, das ist tatsächlich die Zusage, die ich gesagt habe. Und nichts und niemand wird euch aus meiner Hand rausreißen. Von außen, nichts und niemand. Das heißt, es gibt keine größere Gewalt. Was aber erschreckend ist, dass wir uns aus der Hand selber befreien können. Und das ist unsere bewusste Entscheidung. Will ich in Gottes Hand bleiben oder will ich das nicht? Die Zusage von Gott, die haben wir. Keiner und gar nichts wird euch aus meiner Hand rausreißen. Jemand sagt, im Himmel wird es eine Freiwillige geben, ne? Und in der Hölle auch.
Joel, wo steht das?
Johannes
10, Vers 28. Danke, Joel.
Oh,
ich lese das noch einmal vor. Johannes 9, 9, 10, Vers 28. Meine Schafe, ey, das hatten wir heute. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins.
Amen.
Amen.
Das ist wirklich schön. Und hast du einen Song der Woche?
Ja, der wurde tatsächlich heute gesungen. Amazing Grace.
Oh.
Das ist mein absolutes Lieblingslied. Jedes Mal, wenn ich Amazing Grace höre, kriege ich so richtig Gänsehaut.
Ja.
Passt auch zu deinem Leben,
ja,
ne?
Ja, na genau. Absolut.
Amazing Grace. Ja.
Cool, richtig schön. Ja, Philipp, du hast keine Fragen mehr, oder?
Ich werde den Vers gleich nochmal zum Abschluss vorlesen, damit das so ein nices Ausfaden ist, was Thomas sich immer wünscht.
Wir sollen
den Vers, also für euch nochmal, wir sollen immer den Vers vorlesen, dann wird die Musik eingespielt und dann könnt ihr richtig schön die Musik anfangen zu hören mit dem Vers. Richtig professionell, was wir hier machen.
Doch, nice, dass du das gerade, also weiß ich dann auch Bescheid.
Ja, ist gut, das wissen alle Bescheid.
Ja gut, dann Alex, es war richtig schön, dass du hier warst.
Ja.
Es war eine gesegnete Zeit und ich denke, dass wir einige Botschaften aus deinem Leben so mitnehmen konnten. Hat mich richtig gefreut, dass du hier warst. Und ja, ansonsten würde ich sagen, euch eine gesegnete Woche. Gottes Segen beim drüber nachdenken und ja, Philipp.
Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. The sound that saved a wretch like me. Amazing.
I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will